Stell dir dein Gehirn mal wie einen extrem exklusiven Nachtclub vor. Also so richtig VIP.
Okay.
Und tagsüber steht da ein riesiger, gnadenloser Türsteher am Eingang. Sein einziger Job ist es eigentlich, jeden positiven Gedanken abzublocken, den du dir so mühsam einreden willst.
Das kennt wahrscheinlich jeder, ja.
Genau. Also du stehst morgens vor dem Spiegel und sagst dir, okay, heute bin ich völlig ruhig und erfolgreich. Und der Türsteher, der guckt auf seine Liste, lacht dich aus und sagt, echt jetzt?
Du kommst hier nicht rein.
Genau. Der sagt, gestern bist du im Stau komplett ausgeflippt, dein Konto ist im Dispo, also vergiss es. Aber was wäre, wenn es einen Weg gäbe, sich genau an diesem Türsteher vorbeizuschleichen?
Und zwar dann, wenn er schläft.
Richtig. Eine Methode, um den Club quasi heimlich von innen komplett umzudekorieren. Und zwar in der Nacht.
Das ist ein wirklich faszinierendes Bild. Und das trifft den Kern unserer heutigen Analyse eigentlich erstaunlich gut.
Freut mich.
Wir jagen ja ständig dieser Idee hinterher, dass persönliche Veränderung harte, bewusste Arbeit bei vollem Tageslicht sein muss.
Ja, klar, so ein No Pain, No Gain mäßig.
Genau. Wir glauben, wir müssten uns da mit purer Willenskraft durchsetzen. Und dabei übersehen wir das gewaltige Potenzial von dem Zustand, in dem unser Gehirn eigentlich am allerempfänglichsten ist.
Und damit sind wir mitten im Thema. Wir machen heute einen echten Deep Dive in das Konzept Affirmationen im Schlaf. Das basiert auf dem gleichnamigen Buch von Wilfried Bechtle.
Ein sehr spannendes Werk.
Absolut. Aber was das Ganze heute wirklich außergewöhnlich macht, wir haben hier nicht nur das offizielle Material, das man so kaufen kann, wir haben auch Zugang zu den ganz persönlichen, handschriftlichen Zusatznotizen des Autors.
Wir schauen also quasi direkt in sein eigenes Schlafzimmer.
Genau. Wir sehen, wie der Entwickler dieses Systems das wirklich selbst in der Praxis anwendet. Also lass uns das mal Schritt für Schritt auseinandernehmen. Warum ist denn dieses Tagesbewusstsein so ein extrem schlechter Ort für Veränderung? Warum scheitern wir da so oft an diesem Türsteher?
Um das zu verstehen, müssen wir uns mal anschauen, wie unser Gehirn im Wachzustand überhaupt operiert. Also tagsüber, da dominiert so ein ständiger Kommentator in unserem Kopf.
Dieser innere Monolog, der nie die Klappe hält?
Exakt der. Die Neurologie zeigt uns, dass unser Gehirn da in sogenannten Beta-Wellen feuert. Das ist der Modus für Logik, für Analyse, aber eben auch für Kritik und fürs reine Überleben.
Okay.
Dieser Kommentator gleicht permanent jede neue Information mit der bestehenden Realität ab. Der sucht ununterbrochen nach Beweisen. Und wenn du da eine Diskrepanz zwischen deinem Wunsch und deiner Realität hast,
dann schlägt das System sofort Alarm.
Genau.
Das heißt, das System wehrt sich jetzt gar nicht, weil es mich irgendwie ärgern will oder weil ich ein hoffnungsloser Fall bin, sondern weil es einfach seinen Job macht, oder? Es hält diese Illusion von Stabilität aufrecht.
Richtig. Es ist ein purer evolutionärer Schutzmechanismus. Etwas Neues zu lernen oder so eine richtig tief verankerte Gewohnheit zu ändern, das kostet das Gehirn massiv Energie.
Ah, okay. Energie sparen also.
Genau. Der Türsteher schützt eigentlich nur deine Energiereserven. Wenn wir abends völlig erschöpft von der Arbeit kommen, dann ist unsere bewusste Willenskraft, also quasi unser Budget, um diesen Türsteher zu bestechen, komplett aufgebraucht.
Erschöpfung ist wirklich der Endgegner jeder guten Absicht. Also wenn ich abends auf dem Sofa liege, dann schaffe ich es ja manchmal kaum noch, mich für eine Serie auf Netflix zu entscheiden.
Ja, wem sagst du das?
Geschweige denn, dass ich dann noch meine tiefsten inneren Blockaden auflöse. Das geht dann einfach nicht mehr.
Und genau da setzt dieser Hebel der Nacht an. Wenn wir nämlich einschlafen, dann verändern sich unsere Gehirnwellen drastisch.
Wir gehen aus diesem Beta-Zustand raus?
Richtig. Wir gleiten von diesen analytischen, gestressten Beta-Wellen hinab in entspanntere Alpha und schließlich dann in die tiefen Theta-Wellen.
Und was passiert da mit dem Türsteher?
In diesem Zustand fährt dieser logische Filter komplett herunter. Der innere Kritiker macht buchstäblich Pause.
Das klingt traumhaft.
Das Gehirn hört auf zu debattieren. Es beginnt stattdessen, die Eindrücke des Tages zu sortieren, zu verknüpfen und zu festigen. Die Pforten zum Unterbewusstsein stehen da weit offen.
Okay, aber warte mal. Wenn der Türsteher also schläft, könnte ich doch jetzt theoretisch einfach eine Endlosschleife mit meinen allergrößten Wünschen starten? Ich lasse mich da berieseln und wach morgens als erleuchteter, steinreicher Mensch auf.
Das wäre so der bequeme Traum. Ja.
Genau, das wäre der absolute Hack. Aber die Quellen ziehen da ja eine extrem harte Grenze. Bechtle pocht da auf das Prinzip Ordnung vor Inhalt.
Sehr wichtiges Prinzip.
Bevor ich überhaupt anfangen kann, da irgendwelche Affirmationen zu nutzen, brauche ich offenbar ein ganz bestimmtes Ritual, oder?
Und das ist vermutlich genau der Punkt, an dem 90% der Menschen scheitern, die Affirmationen jemals so für sich ausprobiert haben.
Weil sie den Schritt überspringen.
Ja. Sie versuchen hochgradig positive Sätze in ein völlig gestresstes, chaotisches System zu werfen, wenn der Nervensystem abends noch komplett im Kampf- oder Fluchtmodus feststeckt.
Weil ich mich über den Chef geärgert habe.
Genau. Dann nützt dir der beste Satz absolut nichts. Das Gehirn kann den einfach nicht integrieren.
Und um dieses Chaos jetzt zu bereinigen, gibt es in dem Buch dieses sogenannte unverhandelbare Vier-Teile-Ritual.
Richtig.
Das sind vier spezifische Bitten, die man abends im Kopf so durchgeht. Also erstens geistige Reinigung, zweitens Segen, drittens Führung und Schutz und abschließend dann Heil. Und jeder Schritt wird gedanklich 7-mal wiederholt.
Genau, das ist die Struktur.
Aber da muss ich mal kurz reingrätschen. Der Autor startet diese Bitten ja allen Ernstes mit dem Satz, liebe geistige Begleiter. Also ganz ehrlich, wenn ich das lese, da gehen bei mir sofort sämtliche Esoterik-Warnleuchten an.
Das kann ich absolut nachvollziehen.
Wenn mich eine Methode auffordert, mit irgendwelchen unsichtbaren Begleitern zu sprechen, dann verliert die mich normalerweise sofort. Wie funktioniert das denn für jemanden, der absolut säkular und total rational an so eine Sache herangeht?
Das ist ein sehr zentraler Stolperstein, den Bechtel in seinen Zusatznotizen aber wirklich sehr elegant abräumt, finde ich. Er stellt da nämlich klar, dass es hierbei überhaupt nicht um theologische Überzeugungen geht.
Also ich muss nicht an Engel glauben.
Nein, du musst nicht an Engel oder Geister oder sonst was glauben. Es geht um die reine psychologische Architektur dieser Ausrichtung. Schauen wir uns doch mal die Mechanik dahinter an.
Okay, gerne.
Wenn du um so etwas wie Reinigung bittest, dann signalisierst du deinem präfrontalen Kortex ganz bewusst, dass der Tag jetzt abgeschlossen ist.
Du meinst wie beim Computer?
Genau. Du schließt quasi die ganzen offenen Tabs in deinem mentalen Browser.
Okay, das ist also eher so eine Form von mentaler Hygiene. Aber was mich beim Lesen noch mehr irritiert hat, das war die Reihenfolge. Das Buch sagt ja ausdrücklich, dass ich jeden dieser vier Schritte immer zuerst für andere Menschen anwenden soll.
Richtig, immer zuerst nach außen.
Also erst wünsche ich meinem Partner Heil, dann meinem Nachbarn Schutz und ganz am Schluss, fast schon wie so ein Nachgedanke, beziehe ich mich selbst mit ein. Wenn ich aber jetzt abends wach liege und mir richtig Sorgen mache, wie ich am nächsten Tag meine Miete bezahlen soll, dann fühlt sich das für mich fast heuchlerisch an, wenn ich erstmal das Haus meines Nachbarn segnen soll.
Das ist ein starker Widerstand, ja? Aber lass uns das mal neurologisch betrachten. Wenn du mit massiven Existenzsorgen im Bett liegst, dann befindet sich dein Gehirn in einem krassen Defizitmodus.
Ja, total.
Alles dreht sich um das bedrohte Ich. Ich brauche Geld, ich muss schlafen, ich darf nicht versagen. Dieser egozentrische Fokus, der hält deine Amygdala, also dein Angstzentrum, hochaktiv.
Cortisol ohne Ende.
Genau, dein Körper schüttet Cortisol aus. Und in diesem Zustand ist echter Schlaf, geschweige denn unterbewusste Umprogrammierung, völlig unmöglich.
Weil das System halt denkt, der Säbelzahntiger steht direkt neben meinem Bett, da ist echt keine Zeit für so Selbstoptimierung.
Richtig. Wenn du dich nun aber zwingst, und das auch, wenn es sich anfangs extrem mechanisch oder heuchlerisch anfühlt, deine Gedanken auf andere zu richten und ihnen Gutes zu wünschen, dann durchbrichst du diesen Loop.
Okay, ich wechsle also die Spur.
Exakt. Wohlwollen und Dankbarkeit sind neurochemische Gegenspieler von Angst. Du verlagerst die neuronale Aktivität. Der Fokus auf andere erzeugt eine innere Weite. Du wechselst von diesem Ich-muss-Überlebensmodus in einen Zustand der Fülle.
Wahnsinn!
Und erst in diesem aufnahmebereiten, weichen Zustand bist du überhaupt neurologisch bereit, deine eigenen Affirmationen zu pranzen.
Das heißt, ich überliste quasi meinen eigenen Überlebensinstinkt, indem ich Großzügigkeit einfach nur simuliere, bis sie dann echt wird. Das ist wirklich faszinierend. Gut, also der Club ist jetzt aufgeräumt, die Atmosphäre ist entspannt, aber jetzt stehen wir vor einem massiven praktischen Problem.
Die Technik.
Genau. Wenn ich in diesem perfekten, schläfrigen Zustand bin, wie bekomme ich denn jetzt meine Affirmationen in meinen Kopf rein, ohne mich versehentlich wieder hellwach zu machen?
Da scheiden sich ja oft die Geister.
Im Buch gibt es endlose Diskussionen über technische Setups. also flache Kopfhörer, die im Liegen nicht drücken, bestimmte Timerfunktionen, genaue Lautstärken und so weiter.
Die technische Komponente wird dort deshalb so detailliert behandelt, weil jede auch nur kleine physische Reibung den Prozess zerstört.
Klar, das leuchtet ein.
Wenn dein Kopfhörer um 3 Uhr nachts im Ohr drückt, dann reißt dich das sofort aus den Tiefschlafphasen. Dein Körper schüttet sofort wieder Stresshormone aus und der Transportweg ins Unterbewusstsein ist blockiert.
Und genau hier wird unser Quellenmaterial heute ja wirklich unglaublich spannend. Denn in diesen privaten Notizen des Autors, da lesen wir plötzlich etwas völlig anderes als in seinem eigenen Buch.
Da gibt es eine sehr interessante Diskrepanz, ja?
Er schreibt dort klipp und klar, dass er überhaupt keine Affirmationen abspielen lässt, die er aufgenommen hat. Und er spricht sie auch niemals laut aus. Stattdessen nutzt er so eine App namens Brain FM. Er lässt dann 8 Stunden lang nur bestimmte Audiofrequenzen laufen und denkt seine Affirmationen nur noch leise mit.
Mhm.
Das wirft doch sein eigenes Technikkapitel komplett über den Haufen, oder?
Auf den ersten Blick vielleicht ja. Aber es zeigt uns vor allem die Evolution seiner eigenen Methode. Die Audiospuren mit gesprochenen Texten, die im Buch ja für Anfänger empfiehlt, die sind im Grunde wie Stützräder.
Stützräder beim Fahrradfahren?
Genau. Viele Menschen brauchen anfangs eine geführte Stimme von außen, weil ihre eigenen Gedanken sonst sofort wieder zum Einkaufszettel abdriften oder zum Streit mit dem Chef von gestern.
Das kenne ich.
Aber der Autor selbst hat für sich erkannt, dass Sprache an sich auch ein extremer Störfaktor sein kann.
Warte mal, wie meinst du das? Sprache als Störfaktor?
Jedes Mal, wenn dein Gehirn nachts eine menschliche Stimme hört, muss das auditive Verarbeitungszentrum aktiv werden.
Ah, es muss hinhören.
Es muss evaluieren. Ist diese Stimme eine Bedrohung? Gehört die zum eigenen Stamm? Selbst bei einer extrem vertrauten Stimme bleibt da ein gewisser Grad an Wachsamkeit bestehen.
Das ergibt total Sinn. Und das gilt auch für die eigene Stimme?
Noch gravierender wird es tatsächlich, wenn du selbst sprichst. Selbst ein ganz leises Flüstern aktiviert ja minimale Muskelkontraktionen in deinem Kehlkopf und es verändert dein Atemmuster.
Stimmt, man atmet anders, wenn man redet.
Und das signalisiert dem Körper sofort, hallo, wir sind wach, wir agieren hier gerade.
Brain FM oder ähnliche Programme, die umgehen das Problem einfach?
Genau. Solche Frequenztools nutzen oft Prinzipien wie binaurale Beats oder spezifische rhythmische Pulsationen. Anstatt dem Gehirn jetzt einen inhaltlichen Text zum Verarbeiten zu geben, nutzen die physikalische Phänomene, um die Gehirnwellen direkt in diesen tiefen Delta- oder Theta-Zustand zu synchronisieren.
Also ein rein mechanischer Beruhigungsprozess.
Das Gehirn wird auf rein neurologischer Ebene beruhigt. Und wenn Bechtel dann in diesem künstlich stabilisierten Zustand seine Affirmationen wirklich nur noch ganz leise denkt,
dann eliminiert er jegliche mechanische Reibung.
Exakt. Es ist der absolut direkteste Weg ins Unterbewusstsein.
Das heißt, das System ist an sich völlig flexibel. Ob ich jetzt die Stützräder in Form von einem Bluetooth-Stirnband brauche und mir Texte anhöre oder ob ich mich nur durch Frequenzen leiten lasse, das primäre Ziel ist immer die absolute Verteidigung des Schlafs.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Okay, die Leitung steht, also die Verbindung ist stabil. Lass uns jetzt mal über die Nachrichten sprechen, die wir durch diese Leitung schicken. Denn die Grammatik des Unterbewusstseins, die scheint extrem tückisch zu sein.
Oh ja, das ist ein weites Feld.
Ich stelle mir das beim Lesen immer vor wie so ein Navi im Auto.
Die Navi-Metapher, die passt wirklich hervorragend, um diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität zu illustrieren.
Also pass auf. Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto über so eine völlig verschlammte, kaputte Landstraße irgendwo mitten in der Einöde.
Mhm.
Und plötzlich meldet sich dein Navigationssystem mit dieser monotonen Stimme und sagt, sie haben ihr Ziel in der sonnigen Großstadt erreicht. Du schaust aus dem Fenster, du siehst da nur Matsch und Kühe. Was machst du?
Du denkst, das Ding ist komplett kaputt?
Genau, du schaltest es ab. Wenn das Navi aber stattdessen sagt, biegen Sie in 200 Metern rechts ab, dann vertraust du ihm. Du folgst der Anweisung einfach, weil dieser nächste Schritt in deiner aktuellen, echten Realität verankert ist.
Und wir versuchen im Alltag ständig unserem eigenen Gehirn diese unrealistischen Großstadtsätze zu verkaufen. So Dinge wie, ich bin Millionär oder ich habe nie wieder Angst oder ich bin immer kerngesund.
Und das Gehirn merkt das.
Das Unterbewusstsein ist absolut nicht dumm. Wenn dieser Abstand zwischen dem gesprochenen Satz und deiner gefühlten Realität zu groß ist, dann löst das eine kognitive Dissonanz aus.
Der Türsteher wacht auf.
Der Türsteher wacht sofort auf und sagt Lüge.
Um das jetzt zu umgehen, nutzt Bechtel diese sogenannten Drehungen.
Lass uns das doch mal ganz konkret durchspielen. Wir machen mal einen kleinen Workshop hier für alle, die zuhören.
Gerne.
Angenommen, mein Problem ist das klassische Imposter-Syndrom. Also ich bin jetzt vielleicht neu in einer Führungsposition und habe ständig das Gefühl, alle merken bald, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe.
Ein sehr häufiges Szenario.
Wenn ich jetzt also abends in meinem perfekt vorbereiteten mentalen Club stehe, dann wäre mein erster Instinkt doch zu sagen, ich bin der absolut beste Chef in dieser Firma, ich treffe immer perfekte Entscheidungen.
Und genau da würde dein System komplett rebellieren, weil es ja genau weiß, dass du heute Nachmittag bei einer Präsentation vielleicht gestottert hast.
Stimmt, das weiß das Gehirn ja noch.
Die allererste Drehung, die wir hier anwenden müssen, ist der Weg vom Urteil zur Fähigkeit. Wir nehmen den harten Druck des Perfektionismus komplett raus.
Okay, also anstatt ich bin der beste Chef, drehe ich es in eine Art Lernkurve? Wie wäre es zum Beispiel mit, ich lerne jeden Tag ein besserer Chef zu sein?
Das ist schon viel anschlussfähiger, ja? Es gibt deinem Gehirn die Erlaubnis, sich noch im Prozess befinden zu dürfen.
Mhm.
Die zweite Drehung, die geht dann vom statischen Endzustand hin zum dynamischen Prozess. Ein Zustand wie, ich bin immer souverän, der ist statisch und damit total fehleranfällig. Sobald du einmal nicht souverän bist, bricht die Affirmation quasi in sich zusammen.
Ah, ich verstehe. Ich muss also eine Formulierung finden, die so kleine Rückschläge im Alltag auch überlebt.
Ganz genau.
Also sowas wie, meine Souveränität wächst mit jeder neuen Herausforderung.
Hervorragend formuliert. Und die dritte und vielleicht allerwichtigste Drehung, die betrifft die Bewegung von diesem harten Druck hin zu einer Erlaubnis.
Erlaubnis?
Unser Gehirn reagiert extrem allergisch auf Worte wie müssen oder immer oder nie.
Das ist dann wieder der rosa Elefant. Wenn ich sage, ich darf keine Angst mehr vor Präsentationen haben, dann denkt das Gehirn natürlich nur an Angst und an Präsentationen.
Ganz genau. Wenn wir deinen Satz über das Imposter-Syndrom jetzt mit dieser dritten Drehung perfektionieren, dann ersetzen wir diesen ganzen Druck einfach durch eine Einladung.
Wie klingt das dann?
Wir könnten zum Beispiel sagen, ich erlaube mir Schritt für Schritt in meine neue Führungsrolle hineinzuwachsen.
Oh wow, ich erlaube mir. Das ändert ja die komplette Tonalität von dem Satz.
Fühlt sich anders an, oder?
Total. Das ist ja dann kein strenger Befehl mehr an mich selbst, sondern echt ein Angebot. Wenn ich diesen Satz nur höre, dann merke ich schon physisch, wie sich meine Schultern entspannen.
Genau das ist das Ziel.
Und eine goldene Regel aus den Notizen des Autors, die möchte ich hier unbedingt noch einwerfen. Benutze immer deinen eigenen Wortschatz.
Oh ja, ganz kritischer Punkt.
Wenn ich im echten Leben nie so ein Wort wie souverän benutze, dann darf ich es auch nachts nicht verwenden. Das Unterbewusstsein, das erkennt diesen ganzen aufgesetzten spirituellen Guru-Slang sofort als Fremdkörper.
Absolut.
Ich muss so mit mir reden, wie ich an einem richtig guten Tag mit meinem besten Freund reden würde. Ganz normal.
Das ist wirklich der absolute Schlüssel zur Authentizität bei dieser Methode.
Und das führt uns direkt zu einer sehr pragmatischen Falle.
Okay, welcher? Wenn wir diesen ganzen Prozess nun so sanft und prozessorientiert und ohne harten Druck gestalten, wie zur Hölle merken wir dann eigentlich, ob das überhaupt funktioniert?
Ja, das ist die große Frage. Der moderne Mensch ist nun mal darauf konditioniert, Erfolge sofort hart messen zu wollen.
Oh ja, da kenne ich mich leider sehr gut aus. Mein allererster Reflex wäre wahrscheinlich, wenn ich das heute Nacht ausprobiere, dann wache ich morgen früh auf, mache sofort eine Excel-Tabelle auf und bewerte meine heutige Souveränität auf einer Skala von 1 bis 10.
Genau. Und wenn ich da nur eine 4 habe, bin ich gefrustet und sage, das funktioniert nicht.
Und mit dieser imaginären Excel-Tabelle, da holst du den Türsteher mit einem Megafon wieder direkt zurück in den Raum.
Oh, verdammt.
Dieser drängende, harte Leistungswille, der zerstört diese zarte Arbeit der Nacht sofort wieder. Bechtle empfiehlt hier deshalb ein Tracking komplett ohne Zwang.
Wie sieht es aus?
Das Konzept nennt sich die 2-Minuten-Beobachtung. Du legst morgens einfach noch im Bett, bevor du zum Smartphone greifst, und stellst dir völlig wertfrei 3 ganz einfache Fragen.
Also wirklich wie so ein stiller Beobachter, der einfach nur Daten sammelt, ohne sie direkt zu verurteilen?
Genau, das ist die Haltung. Die erste Frage lautet ganz simpel, wie war mein Schlaf? War er ruhig oder eher unruhig? Zweitens, wie starte ich in den heutigen Tag? Fühlt sich der Kopf klar an oder eher zäh wie Sirup?
Und die dritte?
Und die dritte Frage, die ist entscheidend. Was ist heute mein einer kleiner guter Schritt in Richtung meiner Affirmation?
Aber was passiert denn, wenn die Daten einfach schlecht sind? Also nehmen wir an, ich habe dieses ganze Ritual perfekt gemacht, meine perfekt formulierte Ich-erlaube-mir-Affirmation gedacht und trotzdem wälze ich mich bis 3 Uhr morgens von links nach rechts und wache völlig gerädert auf.
Das passiert.
Bedeutet das dann, dass mein System diese Idee komplett abstößt? Muss ich da sofort die Affirmation abbrechen oder ändern?
Das ist eine fantastische Frage, weil sie den absolut größten Anfängerfehler offenbart. Wir betrachten solche Einzeltage viel zu kritisch. Der Autor betont in seinen Notizen immer wieder, Schlaf und mentale Prozesse, die verlaufen in Wellen und nicht in geraden Linien.
Okay.
Eine einzige furchtbare Nacht isoliert betrachtet, die bedeutet gar nichts. Vielleicht war es der Vollmond, das scharfe Essen gestern Abend oder einfach ein Reststress vom Tag.
Ich darf also nicht sofort in Panik geraten und das ganze Programm über den Haufen werfen?
Das Schlimmste, was du tun kannst, ist das ständige Wechseln deines sogenannten Sets.
Was meinst du mit Set?
Deine Affirmationen. Heute arbeitest du am Selbstbewusstsein, morgen hast du plötzlich Knieprobleme und wechselst auf Gesundheit, übermorgen streitest du mit der Familie und machst plötzlich Affirmationen für Harmonie.
Ah, okay, immer was Neues.
Dein Unterbewusstsein lernt aber nur durch Konstanz. Wiederholung ist die einzige Währung, in der dieser Nachtclub bezahlt wird. Die Regel lautet, behalte ein Set für mindestens 14 Tage bei.
14 Tage.
Nur durch diese Konstanz fräst sich dieser neue neuronale Pfad überhaupt tief genug ein.
Die einzige wirkliche Ausnahme wäre dann vermutlich nur, wenn mich ein ganz bestimmter Satz buchstäblich aus dem Bett treibt, weil er so einen massiven inneren Widerstand auslöst.
Richtig, richtig. Wenn die Worte dich wirklich innerlich aggressiv machen oder dich buchstäblich wach halten, dann hast du bei den Drehungen vorher einen Fehler gemacht.
Dann war ich doch wieder zu nah an der Großstadt.
Genau, und zu weit weg von den nächsten kleinen Abzweigungen. Dann musst du den Satz am nächsten Abend einfach noch etwas kleiner, etwas bescheidener formulieren.
Verstehe. Also, wenn wir das alles jetzt mal so zusammenziehen, wir haben hier eigentlich einen brillanten Bauplan, um dieses brachliegende Drittel unseres Lebens, also unseren Schlaf, aktiv für uns arbeiten zu lassen.
Definitiv.
Wir beruhigen das System zuerst mit diesem Vierteile-Ritual und senken den Cortisolspiegel. Wir nutzen Frequenzen oder nur leise Gedanken, um diesen wachsamen Türsteher bloß nicht aufzuwecken. Wir formulieren prozessorientierte, weiche Sätze, die das Gehirn auch wirklich annehmen kann.
Mhm.
Und wir üben uns in geduldiger, sanfter Beobachtung am Morgen statt in so einem harten Controlling. Das allein ist ja schon ein unglaublich mächtiges Werkzeugset für jeden Alltag.
Es verändert komplett die Perspektive darauf, was Schlaf eigentlich ist, finde ich.
Absolut.
Es ist eben kein passives Ausschalten mehr, sondern ein hochaktiver Integrationsprozess.
Und genau an diesem Punkt gibt es in unseren Quellen heute noch einen letzten, fast schon revolutionären Gedanken, den wir uns extra für den Schluss aufgehoben haben.
Kapitel 10.
Richtig. Etwas, das weit über das reine Wiederholen von irgendwelchen positiven Sätzen hinausgeht. Wir können unser Unterbewusstsein nämlich nicht nur umprogrammieren, wir können es auch als eigenständigen analytischen Problemlöser beauftragen.
Du spielst auf die Technik der Fragen in der Nacht an.
Genau.
Das ist neurologisch gesehen absolut brillant. Es nutzt den sogenannten Zeigarnik-Effekt unseres Gehirns.
Erklär den mal kurz.
Unser Gehirn hasst offene Schleifen. Wenn wir eine ungelöste Aufgabe haben, arbeitet das Unterbewusstsein im Hintergrund einfach unermüdlich daran weiter. Anstatt dir also nur einen Leitsatz einzuprägen, kannst du am Ende deines Rituals eine einzige sehr präzise formulierte Frage in den Raum stellen.
Aber wahrscheinlich nicht so etwas Diffuses wie, warum ist mein Leben eigentlich so anstrengend, oder? Das würde ja nur zu endlosen nächtlichen Grübeleien und Panikattacken führen.
Das wäre fatal, ja. Die Frage muss absolut lösungsorientiert sein. Wenn du zum Beispiel einen massiven Konflikt im Büro hast, dann lautet die Frage nicht, wer hat Schuld daran?
Sondern,
was ist morgen mein erster konstruktiver Schritt, um diese Situation zu entschärfen? Du stellst diese Frage in deinem aufgeräumten, ruhigen, mentalen Clubraum.
Mhm.
Und dann, und das ist das Allerwichtigste, lässt du sie los. Du versuchst nicht wach zu bleiben und die Antwort noch irgendwie nachts zu erzwingen. Du schläfst einfach ein.
Das ist ja, als würde ich so einen gigantischen Supercomputer mit Millionen von Datenpunkten füttern, auf Enter drücken und dann einfach Feierabend machen und das Büro verlassen.
Sehr schönes Bild. Das Gehirn verknüpft in der Nacht an all unsere Erinnerungen, unsere verborgenen Muster und diese ganzen kreativen Ressourcen, die wir tagsüber gar nicht anzapfen können.
Und am nächsten Morgen achtet man dann einfach auf den ersten Impuls?
Genau. Und oft ist das kein lauter, dramatischer Eureka-Moment. Es ist meistens ein ganz leiser, fast unscheinbarer Gedanke unter der Dusche oder beim Kaffeekochen.
Sowas wie, ruf ihn einfach kurz an.
Oder lass das Projekt einfach noch einen Tag liegen. Genau. Die Antworten des Unterbewusstseins, die sind meistens erschreckend, pragmatisch und simpel.
Das heißt, wir besitzen eigentlich alle das cleverste und leistungsstärkste Analysetool der Welt direkt in unserem Kopf. Und die Bedienungsanleitung lautet schlichtweg, stell die richtige Frage und geh einfach schlafen.
So einfach und doch so schwer, ne?
Ich finde diesen Gedanken wirklich unglaublich befreiend. Also an dich, der du uns gerade zuhörst, was ist dein Thema für diese Nacht? Ist es vielleicht ein hartnäckiger Glaubenssatz, den du heute Abend mit einer sanften neuen Formulierung mal umprogrammieren möchtest?
Oder eine Frage?
Genau. Oder hast du ein ganz konkretes Problem, das du heute Abend mal als präzise, lösungsorientierte Frage an deinen Supercomputer übergeben willst? Versuch es doch heute Abend mal. Räum den Club auf, schick den Türsteher ins Bett und lass die Nacht einfach mal die schwere Arbeit für dich erledigen. Wir hören uns bei der nächsten Analyse.